SWR 2 Tandem.
Die Automarke Lada ist längst so etwas wie eine Ikone sowjetischen wie russischen Lebens. Lada heißt auf Russisch ja auch Geliebte. 1947 lief der erste Lada vom Band und ist seitdem aus dem russischen Leben nicht mehr wegzudenken. Andreas Maus und Carmen Frankl über die eigenwillige Liebe der Russen zu ihrem Automobil. Eine Produktion aus dem Jahr 2011.
Es ist früher Morgen, Anfang März, die ungemütlichste Zeit in Moskau. Tauwetter lässt mächtige Eisplatten von den düsteren Wohnblocks in den Hinterhof der Tschutschanow-Gasse stürzen. Für Murat Arevschetjan beginnt der Tag daher mit einem Spießrutenlauf zu seinem Arbeitsplatz. Einem roten Auto der Marke Lada.
Das ist mein Schwäbchen, Lastochka. So nenne ich meinen Lada. Das Auto habe ich einem Rentner abgekauft. Gerade mal 30.000 Kilometer gelaufen. Und ehrlich, auf mein Schwäbchen lasse ich nichts kommen. Lastochka. So fliegt sie die Bordsteine entlang.
Der rote Lada ist Murats ganzer Stolz. Vor 12 Jahren kam der 50-Jährige aus Armenien nach Moskau und arbeitet seither als Taxifahrer. Illegal, wie so viele seiner Landsleute aus dem Kaukasus, die in die russische Metropole gekommen sind, um ihr Glück zu machen. Während Moskauer, die etwas auf sich halten, ein Westauto fahren, sind es vor allem Menschen wie Murat, die dem Automobil aus der Sowjetzeit bis heute die Treue halten.
Auf Lada lasse ich nichts kommen. Besonders die Heizung von meiner Kleinen ist wirklich außergewöhnlich. Du setzt dich rein und fühlst dich wie in Mutterschoß. Ach was, besser. Wie in einer finnischen Sauna.
Lada, das heißt auf Russisch auch Geliebte. Und genau das ist sie bis heute für viele Menschen in Russland geblieben. Ladja, Ladochka, Lastochka. 1000 Kosenamen haben die Menschen ihr gegeben. Eine Liebesgeschichte, die vor über 40 Jahren begann. Im Süden Russlands, 1000 Kilometer von Moskau entfernt, an den Ufern der Wolga.
Дорогие товарищи, сегодня у нас большой и радостный праздник.
Liebe Genossen und Genossinnen, heute ist für uns ein großer und freudiger Tag. Der Bau des Automobilgiganten an der Wolga ist vollendet.
Lada, der Gigant an der Wolga. 400.000 Arbeiter aus der ganzen Sowjetunion kamen Ende der 60er Jahre hierher und stampften aus dem Sumpf des Wolga-Ufers, die größte Autofabrik der Welt. Und gleich mit dazu eine ganze Stadt. Toljatti. Bis heute rollen in Toljatti Autos der Marke Lada vom Band, rund 700.000 pro Jahr. Anders als viele andere sogenannte Errungenschaften der UdSSR hat die Fabrik überlebt. Trotz Perestroika, trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion und des wilden russischen Raubtierkapitalismus der 90er Jahre. Auch der berühmte Schriftsteller Viktor Jerofejew hat viele Jahre ein Auto der Marke Lada gefahren. Jetzt lässt er sich in einem Lada-Taxi durch Moskau chauffieren und klärt uns auf über die Bedeutung Ladas für die Geschichte Russlands und die Menschen.
Lada ist eines der Symbole des Menschen.
Lada ist ein Symbol der Befreiung des Menschen aus dem kommunistischen Kollektiv. Mit Lada verstand der sowjetische Mensch zum ersten Mal in seiner Geschichte, dass es jenseits von Gemeinschaftswohnungen und Fabrikkollektiven so etwas wie einen eigenen privaten Raum gibt. Vor Lada gab es für die Menschen keine Privatsphäre, keine eigenen Bedürfnisse. Während für einen westlichen Menschen das Auto allenfalls ein Transportmittel war, so war Lada eine geradezu märchenhafte Erscheinung. Eine eigene Wohnung auf Rädern, die ganz verschiedene Funktionen erfüllte. Sie war Zimmer, Speisesaal, Schlafzimmer und Bett in einem. So betrachtet begann die Perestroika in der Sowjetunion schon lange vor Gorbatschow, nämlich mit der Produktion Ladas.
Lada, die wahre Initiatorin der Perestroika. Für den Schriftsteller Jerofejew steht das außer Frage. In ihr konnte der Sowjetmensch zum ersten Mal der Enge seiner Gemeinschaftswohnung entfliehen, in der sich oft mehrere Familien wenige Zimmer teilten. Die Kommunalka. Diese verhieß neben extremer Enge vor allem auch ständige Kontrolle durch neugierige Nachbarn und KGB-Mitarbeiter. Und plötzlich erschien Lada und ermöglichte es den Menschen, diesem Leben zu entfliehen.
Wenn Sie nun diese Enge des Lebens sehen und sich vorstellen, Sie schlafen neben der Oma und dem Opa, wie sah dann das Liebesleben des sowjetischen Menschen aus? Na klar, im Sommer gab es den Wald, wo einem dann die Mücken den Allerwertesten zerstachen. Und plötzlich war Lada da. Ein Auto, in dem man mit wenigen Handgriffen die Sitze umlegen konnte. Das heißt, ein Mädchen im Lada flachzulegen, das ging ziemlich problemlos. Lada war eben auch ein sexueller Raum. Und ich denke, wenn man eine Statistik machen würde, gab es vorher und nachher kein Auto, in dem Menschen so oft Liebe gemacht haben.
Wir sind zurück in Toljatti und fahren durch rechtwinklige Straßen der Retortenstadt. Heute leben und arbeiten hier über 1 Million Menschen. Noch immer strömen Tag für Tag über 100.000 Arbeiter durch die Fabriktore. Die Stadt und ihre Fabrik waren bis weit in die 90er Jahre ein wahrhaftes Arbeiterparadies. Gute Bezahlung, neue Wohnungen mit Zentralheizung, Erholung im fabrikeigenen Kurort. Und Lada war ihre Arbeiterprinzessin. Aber diese Zeiten sind vorbei. Mitten im Herzen der Stadt tauchen wir ein in eine Unterwelt der besonderen Art. Gänge, endlos finster, nur hin und wieder flackern ein paar Lichter im Durchzug. Rechts und links reihen sich rostige Stahltore aneinander. Garagen, in denen Menschen hausen. Hier treffen wir Kolja, Edek und Sascha. Auch sie wurden Opfer der letzten Entlassungswelle. Jetzt schlagen sie ihre Zeit unter der Erde tot. Edeks Garage ist ihr neues Wohnzimmer, in dem nur noch ein paar Lada-Plakate an ihr altes Arbeiterleben über der Erde erinnern. Und ihre Anekdote.
Warum heißt Lada eigentlich Lada? Erinnert sich noch einer, wie es zu dem Namen kam?
Na, ursprünglich hießen die Autos Dschiguli. So wie die Hügel an der Wolga. Ab der 6. Modellreihe wurde aus Dschiguli plötzlich Lada. Und warum? Nun, der Wagen sollte exportiert werden. Und es stellte sich heraus, dass Dschiguli in einer anderen Sprache ein echter Fluch war und so viel bedeutete wie Arsch. Deswegen musste ein neuer Name her.
Doch spätestens nach ein paar Wodka machen die Anekdoten von einst melancholischen Liedern und bitteren Wahrheiten Platz. Das geliebte Fabriktor Lied der Arbeiter. Wann der Frühling kommt, weiß ich nicht, heißt es darin. Der Regen wird vorbei sein und der Schnee schmelzen. Aber dich, dich liebe ich bei jedem Wetter. Und für nichts auf der Welt werde ich dich eintauschen, meine geliebte Lada-Fabrik, die mich gelehrt hat, ein guter Mensch zu sein.
Das Lied sagt alles. Du, Edek, hast 40 Jahre in der Fabrik gearbeitet.
Nein, 30.
Ich 29 Jahre und Vanya 37. Wir waren jung, als wir von der Armee in die Fabrik kamen, gerade mal 20. Und unser ganzes Leben haben wir in der Fabrik verbracht. Und jetzt sind diese Leute aus Moskau gekommen und wollen uns rausjagen und uns vorschreiben, wie wir leben sollen.
Das geht nicht. Unsere Eltern haben die Fabrik gebaut.
Sollen die Moskauer doch ihren Urlaub auf den Kanaren machen. Aber bitteschön, lasst uns die Wolga.
Die sollen sich zum Teufel scheren. Wir kommen schon allein zurecht.
Jungs, wir müssen auf das Lied trinken. Wie sagt man in der Ukraine, wenn dir was im Halse steckt,
dann spül es runter.
Für Kolja und seine Freunde ist Lada längst mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Organismus, ein lebendiges Wesen, welches sich nicht unterkriegen lässt im Russland von heute. Dabei sind es nicht nur die Alten und Ewiggestrigen, die bis heute ein inniges Verhältnis zu ihrem Lada pflegen.
Achtung, Achtung! Ich begrüße euch zum dritten Moskauer Nachtrennen, an dem nur Autos der Marke Lada teilnehmen dürfen. Und zwar alle 2101er Modelle und ihre Nachfolger. Hey Mädchen, steh nicht rum, ab ins Auto mit dir!
Wir sind an die Peripherie Moskaus gefahren und auf einem riesigen, verlassenen Parkplatz gelandet. Gerade verschwindet die Sonne hinter dem halbfertigen Palästen der Oligarchen am Stadtrand. Jeden Abend treffen sich hier Andrei, Valodja und Nail der Mongole in den Betonwüsten der Moskauer Vorstädte. Hier treibt sich niemand herum, außer den Jugendlichen, ihrer Musik und ein halbes Dutzend aufgemotzter Autos der Marke Lada. Und der Anführer der Jungs ist weiblich und gerade mal 20 Jahre alt. Julia.
Ich bin durch Vova zu Lada und in den Club gekommen. Wir treffen uns meistens an einer der großen Ausfallstraßen aus Moskau. Von da aus jagen wir durch die Stadt, fahren unsere Rennen. Wer als erster Moskau durchquert und dabei noch einige Aufgaben löst, hat gewonnen. In der Regel haben wir keinen Stress mit der Polizei, aber wenn die Bullen dann auftauchen, heißt es nichts wie weg.
Kinder der Perestroika werden Julia und die Jungs genannt, weil sie auf die Welt kamen, als die Sowjetunion zusammenbrach und ihre Zukunft voller Hoffnungen und Träume war. Doch die Zeit der Umgestaltung ist längst Geschichte. Und die meisten von ihnen hausen immer noch wie einst mit ihren Eltern in zugigen Zweiraum-Plattenbauwohnungen. Früher waren sie Pioniere und jubelten mit Fähnchen in der Hand für die kommunistische Partei. Jetzt sind sie Rocker, Hacker, Heavy-Metal-Fans. Und im post-sowjetischen Russland ist Lada ihr Ferrari.
Мы стали с ними единым телом мечты, пульсом, ритмом, миражной философией ночного города.
Wir sind verschmolzen zu einem Traumkörper,
einem Puls, einem Rhythmus, einer fantastischen Philosophie der nächtlichen Großstadt.
Plötzlich sind es Julia und ihre Freunde, die das bewahren und schätzen, wofür sie so manch ehemals glühender Parteigenosse von einst schämt, meint Julia, während sie ihren 30 Jahre alten Lada auf Touren bringt.
Der Bau der Lada-Fabrik war damals eine wichtige Entscheidung. Der Kommunismus hatte sicher viele Fehler, politische und wirtschaftliche, aber der Bau der Fabrik war die richtige Entscheidung. Leider macht die Fabrik heute eine falsche Politik. Aber das ist eine andere Geschichte.
Unsere Reise führt uns weiter nach Süden, die M29 hinunter. Über Rostow am Don führt diese Straße direkt hinein in das Herz des Kaukasus. Früher fuhren die Menschen über die M29 in die Sommerfrische. Heute führt sie geradewegs in den Krieg, nach Tschetschenien, in Guschetien und weiter, bis nach Dagestan. Auch Oberst Vitali Georgievich ist die M29 mehr als ein Dutzend Mal gefahren. Die Chaussee des Todes, wie man die Straße nennt.
Ich habe angefangen, wie es sich gehört. Schule beendet. Dann bin ich 1985 von der Armee rekrutiert worden. Habe 2 Jahre in Afghanistan gekämpft. Danach ging es weiter nach Abchasien. Schließlich bin ich auf die Armeeschule. Als Offizier wurde ich dann zu verschiedenen Einsätzen nach Tschetschenien abkommandiert. Nun, letzten Endes, nach einigen Traumata, wurde ich ausgemustert und kriege heute eine Invalidenrente. Jetzt beschäftige ich mich mit allen möglichen Sachen. Am liebsten aber mit meinem geliebten Auto.
Vitali Georgievich nimmt uns mit in seinem Lader auf den Soldatenfriedhof. Jeden Samstag fährt er hierher und schneidet das wuchernde Gras, jätet Unkraut und poliert das Denkmal für die gefallenen Soldaten in Tschetschenien. Die meisten seiner Freunde sind dort umgekommen. Und der Krieg beherrscht auf gespenstische Weise bis heute das Denken und Fühlen der Tschetschenien-Veteranen.
На землю для их обновления приходят поэты.
Geht es nach dem Dichter und Kriegsgegner Viktor Jerofejew, gibt es in Russland nur eine wahre Pazifistin, die sich Jahrzehnte allen Kämpfen und Schlachten verweigert hat. Lada.
Еще один очень важный момент. Дело в том, что
mit Lada kam Farbe auf die russischen Straßen. Knallige Farben. Vor ihr gab es nur khakifarbene Militärlaster, die jederzeit für die Front mobilisiert werden konnten. Auch unsere Moskwitschs, Wolgas und Popjedas waren alles bescheidene graue Vögelchen. Die hatten nichts von exotischen Wesen. Man war sicher, wenn ein Krieg ausbricht, wird die Armee die alle einziehen. Aber Lada, die rot, gelb, grün und blau waren, war für den Krieg nicht zu gebrauchen. Zu auffällig für den Gegner. Deshalb verkörperte Lada auch den Wunsch, ein friedliches Leben zu führen. Nicht gegen den Westen zu kämpfen oder Aggressor zu sein.
Auch Jerofejews Chauffeur Murat, der Armenier, weiß, was es bedeutet, im Krieg zu leben. Ein alltäglicher Krieg, mitten in Moskau. Hier sind die Kaukasier vor allem eines, potenzielle Terroristen. Chorni werden sie genannt, Schwarze.
Die Russen scheren alle Menschen aus dem Kaukasus über einen Kamm. Egal, ob wir aus Dagestan, Tschetschenien, Aserbaidschan oder Georgien kommen. Du bist und bleibst ein Kaukasier und wirst nie wirklich akzeptiert. Ich bin froh, dass mein Sohn helle Haut hat. Ein richtiges Bleichgesicht. Wenn er spät nach Hause kommt, habe ich weniger Angst um ihn. Nein, Kaukasier werden regelrecht gejagt. Von Jugendlichen in ganzen Gruppen. 17-jährige Jungs, aber schon richtige Faschisten.
Wie schrieb einst Jerofejews berühmter Dichterkollege Nikolai Gogol, in Russland gibt es eigentlich nur zwei Probleme. Die schlechten Straßen und die Wahnsinnigen. Für Jerofejew ist Gogols Spruch eine treffende Beschreibung der russischen Gegenwart und der russischen Provinz. Fernab von Moskau, nur erreichbar über ein paar Schotterpisten, leben die Menschen nach ihren eigenen Gesetzen. 100 Kilometer östlich von Moskau treffen wir den Popen Nikolai. Mit Hilfe seines alten Lada-Kombi hat er vor kurzem eine neue Kirche gebaut. Und nun hängen ihm die vornehmlich älteren Frauen an den Lippen wie dem Herrgott persönlich. Und doch gibt es noch eine andere Instanz im Leben, wie uns Väterchen Nikolai glaubhaft versichert.
Ich fahre schon so lange Lada. Das Einzige, was ich regelmäßig gemacht habe, ich habe die Kerzen gewechselt. Das war's. 20.000 Kilometer gefahren, ohne Probleme. Da kommt zu mir ein Mann und sagt, Mensch, ich habe schon dreimal einen Platten gehabt. Und ich, voller Stolz, antworte ihm, 20.000 Kilometer und nicht einen Plattfuß. Kaum gesagt, fahre ich einen Kilometer. Was passiert? Ich habe einen Platten. Gott, ja, mein Herrgott, rufe ich aus. Das ist eine Lehre, du sollst nicht prahlen. Ich wechsle den Reifen, fahre weiter und denke, das wird dir kein zweites Mal passieren. Und was passiert? Der nächste Platten. O Herr, was hat mich Lada da gelehrt? Du sollst nicht hochmütig sein.
Und weiter geht die Reise quer durch die südrussische Provinz. Bei Kilometer 700 zwischen Moskau und Samara stoßen wir auf Wasja. Schon aus der Ferne ist sein blauer Lada am Straßenrand nicht zu übersehen. Auf dem Dach des Autos thront ein gelbes Plakat. Mit großen Buchstaben steht da: Sisyphus heilt Hypertonie und alle anderen Krankheiten.
Лечение гипертонии, во-первых, происходит из-за того, что
ich habe die Früchte aus Usbekistan geholt. Die heilen Hypertonie. Warum? In Usbekistan gibt's keine Hypertonie. Die Cholesterinteilchen werden ausgeschwemmt, lösen sich auf. Die Gefäße werden weich und elastisch. Und damit verschwindet der Bluthochdruck.
Und so erzählt Wasja Stunde um Stunde, ohne Unterbrechung, wenn man ihn nicht unterbricht. Heute, fast 20 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist Lada so etwas wie die Beschützerin all derer, die von den Veränderungen der letzten Jahre an den Rand der Gesellschaft gespült worden sind. Überlebenskünstler, Überlebende, so wie Lada selbst. Wir kehren zurück in die düstere Garagenunterwelt von Toljatti, zu Kolja, Edek und Vanja. Der Esstisch in der Garage biegt sich unter eingelegten Gurken, Tomaten, mächtigen Würsten und Brotlaiben. Dazu warten dem Wasser auch ein paar Flaschen Wodka auf ihre Bestimmung. Während die Männer herzhaft zulangen, wird einmal mehr gesungen, ein Spottlied auf die Segnungen der Perestroika. Ja, Perestroika, Perestroika, auch ich habe mich schon umgebaut, singen die Männer. Der Alte verkauft Fleisch, vielleicht fällt für mich auch was ab. Und dann nehmen Kolja, Edek und Vanja kein Blatt vor den Mund. Für sie ist klar, wer schuld ist an ihrer Misere und der katastrophalen Lage in der Fabrik.
Sergej, du kannst mich totschlagen, aber wie lief das hier bei uns ab? Da kamen die Bonzen aus Moskau und sagten unserem Direktor Kadanikow: Hör zu, du hast die Wahl. Entweder du gibst uns die Fabrik oder du wanderst zu Chodorkowski in die Zelle. Kadanikow wählte natürlich das kleinere Übel und die Fabrik war weg.
Dabei lebt die Stadt doch von der Fabrik. 1 Million Menschen. Jetzt geht der Laden den Bach runter.
Fertig, aus und weiter.
Sie werden sich nicht trauen, die Fabrik dicht zu machen.
Glaubst du, irgendjemand denkt an uns? Putin vielleicht? Für Putin sind wir Versuchskaninchen. 100 mehr oder weniger, das juckt ihn nicht. Dem gehen wir am Arsch vorbei. Die pfeifen auf uns. Das war's.
Solche Sätze aus dem Untergrund gefallen einem wie Viktor Jerofejew im fernen Moskau, der mit seinem Roman Die Moskauer Schönheit zum Poeten und Frauenheld der Perestroika wurde. Selbst wenn die Fabrik eines Tages nicht mehr existieren sollte, für den Dichter ist klar, Lada wird es immer geben.
Jedes Volk hat seine Symbole. Unsere Symbole in Russland sind natürlich der Wodka mit all seinen schönen und furchtbaren Seiten. Dann der schwarze Kaviar und auch die Papirossi-Zigaretten Bielomorkanal, die nur ein russischer Mann auf unnachahmliche Weise rauchen kann. Und zu unseren Symbolen gehört auch Lada, ein absolut einzigartiges Auto. Sie war das erste Auto fürs Volk. Und selbst der, der sie nicht besaß, träumte von ihr.
Immer wieder wird von der russischen Seele gesprochen, die mal erhaben, mal melancholisch oder voller Sehnsucht sein soll. Doch wenn es wirklich so etwas wie eine russische Seele geben sollte, dann ist es eine wie die von Lada. Zerbeult, zerkratzt und durch alle Ritzen pfeift der Wind. Keiner weiß das besser als Julia, die junge Moskauerin, die gerade in einem Hinterhof neben ihrem Lada hockt. Mit himmelblauem Nagellack lackiert sie die Spuren der nächtlichen Ausschweifungen. Und während sie mit Liebe an ihrem Auto werkelt, verlieren sich die Gedanken der jungen Frau in einer noch gar nicht so fernen Kindheit.
Lada ist für mich Erinnerung. Als Großvater mit uns auf die Datscha fuhr, 9 Leute und der gesamte Wochenendproviant auf dem Dach. Lada ist meine Kindheit. Ihre Farbe, ihr Geruch, die Zeit eines Lebens, welche jeden Menschen am stärksten prägt. Für mich ist Lada kein Symbol der Sowjetzeiten. Vielleicht für ein paar Alte ist sie das, aber nicht für mich.
Lada Ladia Lastoschka, die eigenwillige Liebe der Russen zu ihrem Automobil, von Andreas Maus und Carmen Frankel. Eine SWR-Produktion aus dem Jahr 2011.